Ja, Sie haben jetzt erstmal relativ detailliert geschildert, wie die polizeiliche Statistik sich entwickelt hat, wie sie immer weiter verbessert wurde. Und dennoch ist es ja so, dass es verschiedenen Richtungen, natürlich wenig verwunderlich aus der linksradikalen Szene selbst, aber auch von sozialwissenschaftlicher Seite zuweilen relativ harsche Kritik polizeilichen Daten und an ihrem Zustandekommen gibt. Es heißt oftmals, dass die Realität eigentlich unzureichend abgebildet werden würde. Vielleicht können Sie noch ein paar Worte dazu sagen, was denn so als Schwachpunkte der polizeilichen Statistik immer wieder identifiziert wird.
Ja, wichtige Frage. Zunächst mal muss man ja sagen, dass grundsätzlich gilt, dass alle sozialwissenschaftlichen Verfahren die Realität nur unzureichend abbilden können. Das gilt insbesondere auch für Vorhaben, die mit Befragungen arbeiten und sich auf der Einstellungsebene bewegen. Hier gilt immer noch die alte Erkenntnis, Einstellung nicht gleich Verhalten, beziehungsweise in unserem Fall dann Gewalthandeln. Ich erinnere da immer ganz gerne an eine wegweisende Studie des Sozialpsychologen Richard Lapierre von 1934 mit seinem Aufsatz Attitudes versus Actions. Ein anderes Beispiel wären Analysen aus dem Forschungsbereich zu Protest oder neuen sozialen Bewegungen, in denen Medienberichte als Alternative zu behördlichen Datenquellen herangezogen werden. Dass diese nun weniger selektiv sein sollen, das kann man getrost hinterfragen. Im Übrigen ist es so, dass die Mehrheit der Autoren, die bisher mit Polizeidaten und Gerichtsakten geforscht haben, also empirisch gearbeitet haben damit, unter anderem zu Hate Crime oder zu den Altfallüberprüfungen rechter Tötungsdelikte, die Mehrheit dieser Kollegen und Kolleginnen spricht sich für die Beibehaltung des PMK-Systems aus. Sie sehen aber Handlungsbedarf für eine ständige Weiterentwicklung. Das wäre dann auch meine Position. In diesem Sinne nun einige Bemerkungen. Trotz mehrerer Evaluationen, als letzte wäre die Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Einbezug von Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu nennen, die haben wir schon weiter oben erwähnt, sowie die fortlaufende interne AG Qualitätskontrolle. Trotz dieser Evaluation bleiben einige Problemfelder bestehen. Ich nenne das mal so etwas flapsig Geburtsfehler. Zu einem dieser Geburtsfehler zählt die etwas verunglückte Begriffswahl politisch motiviert. Wir wissen ja aus Praxis und Forschung um die Schwierigkeiten mit der Erhellung komplexer Motivlagen oder anders gesagt der Gewinnung einer Aussage über die inneren Vorgänge bei Tat und Täter. Das ist eigentlich hinreichend bekannt. Ohne eine explizite Einlassung des Täters zu seiner Motivation kann eine Tat ja nur aufgrund der äußeren Umstände beurteilt werden. Insofern wäre der auf das politische Wirkungselement einer Straftat abzielende Begriff politisch relevante Kriminalität treffender gewesen. Das hat der Kollege Kurstruck 2006 vorgeschlagen. Das klingt natürlich nicht so flott und schick, aber wie auch immer, jetzt hat sich halt der Begriff politisch motiviert etabliert. Aber das Problem muss man immer im Hinterkopf behalten. Ein weiterer Geburtsfehler liegt nach meinem Dafürhalten in der Widersprüchlichkeit der Extremismuserfassung, die ja eingerahmt ist in unterschiedliche Zielsetzungen von Polizei und Verfassungsschutz. Polizei verfolgt Straftaten mit individueller Verantwortlichkeit. Verfassungsschutz soll Strukturen und Personenzusammenhänge, sogenannte Bestrebungen, aufklären. Einerseits sollte mit der bewusst weit gefassten PMK-Definition, die wir ja schon gehört haben, die Loslösung vom Extremismusbegriff erfolgen, ausdrücklich. Andererseits wurde extremistische Kriminalität mit nur bedingt tauglichen Kriterien weiter erfasst. eine methodische Kernfrage. Wie sollen sehr abstrakte Kriterien, nämlich verfassungsrechtliche Grundnormen, wie zum Beispiel Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, Volkssouveränität, Gewaltenteilung, Verantwortlichkeit der Regierung, Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Unabhängigkeit der Gerichte, Mehrparteienprinzip, Chancengleichheit für alle politischen Parteien, Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition. All diese fundamentalen Normen, die im zeitgeschichtlichen Kontext der 50er Jahre ausformuliert wurden im Rahmen der Parteiverbote von KPD und Sozialistischer Reichspartei. Wie sollen diese abstrakten Kriterien für die Erfassung gegenwärtiger, in Anführungszeichen, extremistischer Straftaten operationalisiert werden? Es ist doch so, dass ganz überwiegend diese Taten ohne Bekennung und ohne aussagekräftige Tätereinlassungen bearbeitet werden müssen. Diese Frage ist nicht befriedigend beantwortet worden, auch nicht durch die bereits genannte Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft, auch nicht durch nachfolgende amtsinterne Leitfäden oder gelegentlich veröffentlichte Definitionsversuche. Es mangelt einfach an einer dokumentierbaren Klassifikationsentscheidung mit nachvollziehbaren, aus dem konkreten Fall erhebbaren Merkmalen. Daher verwundern mich auch nicht die rätselhaft hohen Anteile der im Phänomenbereich nicht zuzuordnen als extremistisch eingestufte Straftaten. Wohlgemerkt, wir haben hier eine Auffangkategorie, nicht zuzuordnen. Und da sollen sich ein hoher Anteil extremistischer Straftaten sammeln. Irgendwas muss da doch wohl klemmen. 2019 war dieser Wert, also nicht zuzuordnen und extremistisch, der dritthöchste Wert beim Straftatenaufkommen nach rechts und links, mehr als religiöse und ausländische Ideologie zusammen. Und 2019 doppelt so hoch wie 2018. Diese Bemerkung nur als Anreiz, dass es da wohl einiges zu überdenken gibt. Diese Extremismus-Zuordnungsproblematik hat sich übrigens bei meinen eigenen Erhebungsarbeiten 2007 bis 2010 schon sehr deutlich gezeigt. Ich habe damals mit einem Kollegen zusammen 1419 Fälle bearbeitet, also anhand dieser Ersterfassungsdokumente KTA. Das ist nicht gerade wenig, es war damals die erste Vollerhebung. Damals habe ich mir notiert, das Extremismus-Label hat sich als kaum brauchbar erwiesen. Die Zuteilung erfolgte ausgesprochen erratisch, unter anderem verschiedene Einstufungen bei gleichem Sachverhalt. Deutlich nachvollziehbare, regional unterschiedliche Einstufungen. Also zum Beispiel der berühmte Wurf mit der PET-Flasche wurde einmal als extremistisch serienweise, das andere Mal als nicht extremistisch gelabelt. Das auch nur so ein anekdotischer Hinweis. Dann kämen wir zu einem weiteren Geburtsfehler in Anführungszeichen, nämlich Transparenzmängel. Wesentliche Unterlagen dieses Erfassungssystems BMK und auch Lageberichte bleiben bis heute als Verschlusssache eingestuft. Mit derartigen Restriktionen bleibt nicht nur die interessierte Öffentlichkeit unterinformiert, es wird auch bis auf wenige Ausnahmen der dringend benötigte Austausch zwischen Sicherheitsbehörden und Forschung blockiert. Das führt zu einem kontraproduktiven Zustand, den der amerikanische Terrorismusforscher Sageman 2014 mit eigenem behördeninternen Erfahrungshintergrund IC Academic Divide genannt hat, also Intelligence Community und Academic Research Community. Spaltung von Sicherheitsbehörden und diesbezüglicher Forschung. Das hat er damit sehr schön auf den Punkt gebracht, nämlich mit der Formulierung, wir haben ein System der Terrorismusforschung, in dem behördliche Intelligence-Analytiker alles wissen, das heißt den Datenzugang haben, aber nichts verstehen. Und die akademischen Forscher alles verstehen und nichts wissen, sprich keinen adäquaten Datenzugang haben. Ich selber habe übrigens auch nie verstanden, warum die Polizei durch diese restriktive Veröffentlichungspraxis dem Verfassungsschutz die Deutungshoheit über die eigene Arbeit überlässt. Die einzige Quelle für die Nachvollziehbarkeit der PMK-Daten sind ja die jährlich veröffentlichten Verfassungsschutzberichte zum einen und die seit 2017 vom Bundesinnenministerium veröffentlichten Exzerpte der PMK-Jahreslageberichte, die aber nach meinem Dafürhalten nur äußerst schmal sind und dem Phänomen nicht angemessen erscheinen aus meiner Sicht. Seit einiger Zeit haben allerdings Länder begonnen, hier etwas gegenzusteuern und zum Beispiel hat das Land Berlin ausführliche PMK-Jahreslageberichte veröffentlicht bis aktuell. Und in Berlin hat auch die Abteilung Verfassungsschutz auf Basis von PMK-Daten Gewaltanalysen zum rechten Phänomenbereich und zum linken Phänomenbereich veröffentlicht. Übrigens als einzige, nach meinem Wissen, als einzige Institution der inneren Sicherheit, bedauerlicherweise. Ein weiterer Punkt. Das sind aus meiner Sicht Einstufungsunsicherheiten bei vollendeten und versuchten Tötungsdelikten, die andauern. Ich erinnere hier an den herausragenden Fall des 18-jährigen Deutsch-Iraners, der am 22. Juli 16 im Münchner Olympia-Einkaufszentrum mit einer Glock 17-Pistole 9 Jugendliche mit Migrationshintergrund erschossen hat, weitere 5 Personen zum Teil schwer verletzt hat und sich anschließend selber getötet hat. Die Behörden des Landes Bayern haben diesen Fall damals mit einer explizit extremismuszentrierten, kann auch sagen Engführung, als politisch nicht motiviert eingestuft und haben trotz unmissverständlicher Zielauswahl und Bezugnahme auf Breivik persönliche Motive, insbesondere Rache für die Kränkung durch Mobbing, in den Vordergrund gestellt. Das war von Anfang an fachlich hochkontrovers, wurde aber erst nach 3 Jahren revidiert. Also mittlerweile gilt jetzt diese Tat als politisch motiviert und wird unter den Tötungsdelikten geführt. Das zeigt, dass trotz der NSU-Aufarbeitung, mitbedingt wohl durch die Einstufungshoheit der Länder und mitbedingt durch analytische Engführungen bei neuartigen Tat- und Tätertypen, Stichworte Lone Wolf, Täter, Terrorism Gamification oder auch eine ganze Reihe von Amok-ähnlichen Konstellationen, immer noch erhebliche Irritationen produziert werden können. Darüber hinaus sehe ich auch Lücken und Uneinheitlichkeiten bei der Erfassung versuchter Tötungsdelikte. Ich erinnere mich noch lebhaft an mein eigenes Aktenstudium einer ganzen Reihe rechter, akut lebensbedrohlicher Exzesstaten der 2000er Jahre. Diese Fälle haben nie Eingang in die jährliche bundesweite Aufstellung versuchter PMK-Tötungsdelikte gefunden. Andererseits trifft man dort mitunter auf vergleichsweise weiche Sachverhalte. Daher vermute ich hier Untererfassungen. Das würde dann übrigens auch den linken Phänomenbereich betreffen. Ein Sonderthema in diesem Kontext bleibt die unbefriedigende Aufarbeitung vollendeter rechter Tötungsdelikte seit 1990. Ein altes Thema. Was ich vor meinem vielleicht naiven Verständnis des Schutzmanns als Hüter von Leib und Leben nie verstanden habe. Der gegenwärtige Stand der Altfallüberprüfung ist immer noch defizitär. Von einer zeitnahen Erledigung, wie vom ersten Parlamentarischen Untersuchungsausschuss NSU gefordert, kann schon lange keine Rede mehr sein. Die journalistisch-zivilgesellschaftliche ermittelte Opferzahl liegt immer noch deutlich höher, mehr als doppelt so hoch wie die polizeiliche Zahl. Immerhin geht es hier um zentrale sicherheitspolitische Fragen. Ebenso fehlt eine verlässliche Aufstellung linker vollendeter Tötungsdelikte seit 1990, die man ja sinnvollerweise dann vergleichend heranziehen sollte. Ein weiteres Problem scheint mir bei der fehlenden Intensitätsanalyse politisch motivierter Gewaltdelikte zu liegen. Es ist eben ein Unterschied, ob man eine Backpfeife kassiert oder am Boden liegen Tritte oder gar Kopfschläge mit schwerem Gegenstand. Abstufungen dieser Art sind mit der bisherigen Darstellungspraxis der Delikte lediglich nach Rechtsnorm, also Körperverletzung zum Beispiel, nicht abbildbar, trotz ihrer Bedeutung zur Einschätzung von Gefährdungs- und Radikalisierungspotenzial. Trotz all dieser Kritikpunkte gelten mir vor dem Erfahrungshintergrund mehrerer Erhebungen von PMK-Datensätzen diese Daten als unverzichtbarer Baustein für zeitnahe Bewertungen des Straf- und Gewalttatengeschehens. Sie bieten einen Fundus für vertiefende Auswertungen. Letztlich aber steht und fällt das Erfassungssystem mit den polizeilichen Erstbewertungen. Das muss klar sein. Diese erfolgen halt nicht immer unter bequemen Schreibtischbedingungen, sondern unter erschwerten Bedingungen mit dienstalltäglichen Belastungen. Man steckt in einem frühen Ermittlungsstadium unter Zeitdruck manchmal, unvollständiger Erkenntnisstand und viele Dinge mehr. Hier sind andauernde Schulung, Sensibilisierung und dienstalltagstägliche Verbesserung der Erfassungsinstrumente gefragt. Gerade was Letzteres betrifft, wäre externer Input durch die Forschung, nicht nur aus meiner Sicht, sondern auch aus der Sicht der vorhin genannten Kolleginnen und Kollegen, äußerst wünschenswert. Das PMK-System liefert sozusagen einen Zwischenerkenntnisstand, der durch eine auf Dauer gestellte Kooperation wissenschaftlich bearbeitet werden und vertieft werden könnte. Das wäre so mein Fazit aus dieser Frage.
Ja, schaut man sich die polizeilichen Daten jetzt ungeachtet der geäußerten Kritik einmal genauer an, welche Details sehen wir da überhaupt in Bezug auf die unterschiedlichen Gewalthandlungen? Also welche Gewalthandlungen sind dort erfasst und werden dort aufgeführt?
Ja, das lässt sich mal abwechslungshalber knapp beantworten. Das PMK-System hat im Unterschied zur polizeilichen Kriminalstatistik PKS für die Allgemeinen einen eigenen differenzierten Katalog von Gewaltdelikten. Die sind im Einzelnen, das kann man ruhig aufzählen, Tötungsdelikte, Körperverletzungen, Brand-Sprengstoffdelikte, Landfriedensbruchsdelikte, gefährliche Eingriffe in den Schiffs-, Luft-, Bahn- und Straßenverkehr, Freiheitsberaubung, Raub, Erpressung, Widerstandsdelikte, Sexualdelikte, das war's. Raub, Erpressung und Sexualdelikte spielen im Gesamtaufkommen kaum eine Rolle. Die größten Anteile liegen traditionell bei den Körperverletzungs-, Landfriedensbruchs- und Widerstandsdelikten. Das ist eigentlich der Batzen. Anzumerken ist noch, dass bei dieser Systematik ein enger Gewaltbegriff im Sinne der zielgerichteten direkten physischen Schädigung von Menschen durch Menschen zugrunde liegt. Und aus Forschungssicht könnte man jetzt sagen, dass dieser enge Gewaltbegriff über diesen Deliktskatalog politisch motivierter Gewaltkriminalität zählbar gemacht werden kann. Das wäre dann auch die Grundlage zur Beantwortung der folgenden Fragen.
Das Gespräch stellte keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen alleine die Autorinnen die Verantwortung.